Und ich darf euch den Predigtext noch vorlesen. Er steht in 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 9. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer der Eltern, ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und auch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Soweit der Predigtext und Daniel.
Bleibt gerne einmal nochmal sitzen. Ich würde gleich kurz einmal nochmal beten wollen. Ich hatte nochmal mit Thomas auch nochmal im Vorfeld gesprochen, möchte gleich nochmal auch für seine Frau auch weiterhin beten, der es gesundheitlich auch nicht gut geht. Vielleicht sieht sie sich auch diesen Gottesdienst an. Und auch dein Bekannter, ne, der ja auch so schwer an Krebs erkrankt ist, da wollen wir an diese Familie denken. Und das mache ich gleich. Und ich würde auch gerne, auch meine Frau hatte mich nochmal darum gebeten, dort sind es auch Verwandte von ihr, die lassen sich heute taufen. Das ist eine freuliche Nachricht. Aber wir wollen auch gerade Täuflinge in besonderer Weise sie auch in den Gebet mit einschließen. Das war ja sehr wichtig und das möchte ich auch von ganzem Herzen tun. Und deswegen bleibt gerne sitzen. Ich würde aber mit uns einmal nochmal dort hingehen beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, gelobt und gepriesen seist du, unser wunderbarer Herr und Heiland. Keiner steht so hoch, wie du es bist, keiner ist so groß, so stark, so mächtig, wie du es bist, keiner so gütig, so freundlich, barmherzig und herrlich, Herr. Du bist dreifach heilig, Herr. Es gibt nichts, Herr, wo dir jemals eine Grenze gesetzt ist. Du bist der Lebensgeber, der Schöpfer Himmels und der Erde, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen mit unseren Anliegen, möchte dir in besonderer Weise dir auch Thomas' Frau Julia dir anbefehlen. Gesundheitlich geht es ihr nicht gut, aber auch nach deinem Willen, Herr, kannst du das schenken, was du gerne tun möchtest, Herr. Und wenn Heilung auch dazugehört, sei doch auch so gnädig, wenn du es tun möchtest, Herr. Möchte dir auch den Verwandten auch von meinem lieben Thomas auch dir anbefehlen, der so schwer an Krebs auch erkrankt ist, Herr. Mögest du auch dort weiterhin zugegen sein, aber mögest auch Thomas dort auch dazu benutzen, Herr, dass er ein Zeugnis für dich ist. Dass dort das Licht hineinleuchtet, wo noch nichts von dir bekannt ist, Herr, mögest du dort zugegen sein. Möchte dir auch Willi und Olga dir anbefehlen, die sich heute taufen lassen. Möchten sie dir auch deinen besonderen Schutz auch anbefehlen, Herr. Wollen sie im Gebete auch jetzt weiterhin dir anbefehlen, Herr, und dich auch darum bitten, dass sie ihren geistlichen Wandel mit dir vollführen können. So möchte ich jetzt zum Abschluss dir auch noch anbefehlen, Herr, du siehst meine eigene Schwachheit, du siehst, Herr, wie diese Predigt mir selber so stark ins Herz geredet hat, das sind auch nicht immer einfache Worte, die heute auch von uns kommen. Möchte dich darum bitten, dass es deine Worte weiterhin bleiben, schließe die Herzen auf, es sei dir wirklich alles darin gelegen, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen und erbitte all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Von mir übrigens erstmal auch nochmal herzliche Grüße, schön euch alle hier zu sehen. Falls es vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen ist, mein Vater hatte den Predigtext schon vorgegriffen und wir hatten diese eine Passage, die wir eben gerade gelesen hatten, die haben wir ausgelassen. Und ursprünglich dachte ich, ich würde die andere Passage haben, das ist die, wenn man erstmal so rein menschlich betrachten würde, sagen würde, das ist die schönere Passage, weil man würde nämlich sagen, hey, das ist doch großartig, wir müssen uns an einem Vorbild, festsetzen, der Paulus, ne, der ja auch geistlich gewandelt ist und dass man sagt, daran können wir uns orientieren und vor allen Dingen das Fundament, die Schrift Gottes, das ist unser Fundament, darauf müssen wir fußen, darauf muss alles fußen. Da würde man sich mit Freude, würde man sagen, das predige ich gerne. Aber ein Text, der so viel Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit drin hat, war das ein extrem schwer. Und als wir damals die Predigtthemen auch zugeteilt bekommen hatten, habe ich mich gefreut, dass ich gerade diesen Text nicht bekommen habe. Und so ist es manchmal, dass der Heilige Geist ganz anders wirkt und ich gerade diesen Text bekommen habe. Deswegen hoffe ich umso mehr, nachdem ich auch selber große Probleme mit diesem Text hatte, dass es der Heilige Geist ist, der darin geleitet hat und jetzt auch leiten wird und dass wir uns dementsprechend das angucken wollen. Timotheus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Diese letzten Tage brachen mit dem Zeitalter der Gemeinde an, als der Herr Jesus Christus vorher in den Himmel aufgefahren ist und der Heilige Geist zu uns gekommen ist und die Gemeinde Gottes gegründet worden ist. Aber wenn wir in unsere heutigen Tage schauen, sehen wir, wir leben in aufrührenden Tagen. Und mit jedem Tag, jeder Stunde, jeder Sekunde kommen wir der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus immer näher. Doch wie lange das dauert, bis der Herr Jesus kommt, das kann keiner von uns ermessen. Doch schauen wir in die Welt hinein, wird uns als Christen auch immer wieder weiter deutlich, die Konturen, so hat auch mal mein Vater in einer Predigt gesagt, eines antichristlichen Reiches nehmen deutliche Konturen an. Kriege, politische und religiöse Attentate, Abtreibung von menschlichem Leben, viele Lieblosigkeiten. Und der Herr Jesus hat nicht umsonst deswegen gesagt, ja, die Liebe zwischen den Menschen wird erkalten. Das hat er verkündigt. Wir leben mittlerweile in einer Welt, in der das Leben eines Kindes oder eines noch ungeborenen Kindes nicht so viel Wert hat wie das Leben eines Kükens. Wir leben in Zeiten, in denen die organisierte Kriminalität jeden Tag wächst und unsere eigene Sicherheit weiterhin bedroht. Wir leben in einer Welt, in welcher Menschen in Identitätskonflikten leben, danach, ob sie Frau oder Mann oder doch ein ganz anderes Geschlecht sind. Die Familie Gottes wird zunehmend immer weiter torpediert und auch das Familienbild, was wir in der Gesellschaft mittlerweile haben, wird zunehmend zerstört. Antisemitismus hält in großer Weise immer weiter Einzug in der ganzen Weltpolitik, aber auch hier in Deutschland. Die Feindschaft gegenüber Gottes auserwählten Augapfel steigt immer weiter. Und auch wenn wir vielleicht nicht immer politisch hinter all den Entscheidungen von Israel stehen, stehen wir nach wie vor hinter dem geistlichen Israel. Wenn wir es nicht tun würden, würden wir uns vor Gott schuldig machen. Wir leben aber auch gleichzeitig in einer Welt, in der auch der Ton gegenüber den Christen immer rauer wird. Das liegt daran, dass die Gesellschaft, das heißt die Welt, immer mehr Gottes Gemeinde prägt. Wer heutzutage die Bibel über unsere Verfassung stellt, wird schon bald sehen, dass er kritisch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir sehen heute, dass die Kirchen unseres Landes mehr mit der Welt verbunden sind als mit Gott selbst. Und während die Kirchen heute zu Plattformen des Spaßes, zu politischen Diskursen oder auch des Gewinnspieles werden, dringt die Botschaft von dem Herrn Jesus Christus immer weiter in den Hintergrund. Und so prägt die Kirche heute nicht mehr die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft prägt die Kirche. Und im Zentrum des Ganzen steht nicht mehr der Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Lebensgeber, dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, sondern seine Schöpfung, der Mensch. Das ist das, was wir Humanismus nennen. Wenn der Mensch im Zentrum des Denkens und des Handelns steht, wird uns ganz klar deutlich, muss auch Gott dadurch immer weiter in den Hintergrund geraten. Schauen wir in die Jahrhunderte zuvor oder Jahrtausende, hat auch da, wenn es immer kleiner wurde, auch das Bild Gottes, hat Gott noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Heute wird Gott mehr oder weniger zu einem Spiel bei dieser Gesellschaft. Man hat unterschiedliche Theorien über ihn, man kann so viele Dinge über ihn sagen. Aber traurigerweise, ich weiß nicht, wie lange Gott diese Frechheit noch mitmachen wird. Und es wird sicherlich auch diese Tage geben, wo es einmal ein Gericht geben wird und wo Gott ganz klar dementsprechend richten wird. Deswegen nochmal, Timotheus oder auch heute Bibelgemeinde Hamburg. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. So traurig diese Gesellschaftsveränderungen auch heute sind, umso schwerwiegender ist es dann, wenn diese Veränderungen auch die Gemeinde verändern. Wenn nach und nach die gesunde Wahrheit des Wortes Gottes immer weiter in den Hintergrund tritt und man sich systematisch dem abwendet. Letzte Woche hatte mein Vater ja nochmal so stark betont, unser Fundament ist das Wort Gottes. Wir müssen uns auf dieses Wort Gottes müssen wir uns stürzen. Wir dürfen nicht links oder rechts irgendwo längs gehen, sondern wir müssen tatsächlich an diesem Wort dranbleiben. Und ihr werdet sehen, es wird die Grundlage sein, auch wenn es darum geht, wenn wir um den geistlichen Niedergang sprechen, dass wir vorsichtig sind, dass wir das weiterhin beherzigen. Gemeinden stehen mittlerweile unter den systematischen Handgriffen des Satans und auch unserer menschlichen Schlechtigkeit, unserer Unbußfertigkeit. Und dann muss man es ja auch gar nicht weiter ausweiten, letzten Endes der Sünde. Man passt sich heute dem Zeitgeist an und so werden einst wirklich christuszentrierte Gemeinden immer toleranter, liberaler und offen auch für neue Lehren. Und das ist übrigens auch der Kern dieses Textes, weil es hier gerade um Ehelehrer geht, die neue Lehren in die Gemeinden mit hineinbringen. Sie prägen mittlerweile Gottesdienste, sie prägen die Predigten. Und dieser geistliche Niedergang, der wird von diesen Ehelehrern hervorgehoben. Was damals ein großes Problem schon war, sehen wir heute, wird immer größer. Konsequenterweise sehen wir auch gleichzeitig, hat der Geist Gottes in diesen Gemeinden immer weniger Raum, um wirklich zu wirken. So schlimm, dass die Botschaft von dem Herrn Jesus Christus, das Evangelium, nicht mehr die Hauptbotschaft dieser Kirchen ist. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst und nickst über diese Botschaft, die ich euch gerade hier verkündigt habe. Aber wenn ich ehrlich sein soll, wir müssen nicht nur auf unsere Landeskirchen schauen oder vielleicht um die Gemeinden um uns herum, sondern das möchte ich uns wirklich heute mit auch drastischen und auch wirklich dramatischen Worten mitgeben. Auch wir als Bibelgemeinde Hamburg, wir können geistlichen Niedergang erleben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Worte, die Paulus hier schreibt, dass diese Worte nicht nur den Gemeinden um uns herum gilt. Diese Worte sind an uns geschrieben worden. Diese Worte sollen wir in unserem Herzen bewegen, weil auch geistlicher Niedergang in dieser Gemeinde Einzug halten kann. Wisst ihr, dieser geistliche Niedergang ist nun mittlerweile Kennzeichen unserer Weltzeit geworden. Doch wenn ich den Herrn Jesus richtig verstehe, wenn wir uns die Sendschreiben angucken, die an die unterschiedlichen Gemeinden herausgesendet worden sind, da wird genau solche Thematiken werden dort besprochen, und zwar geistlicher Niedergang in den Gemeinden. Deswegen fordert der Herr Jesus ja dazu auf und sagt beispielsweise in Offenbarung 2,4, dass wir unsere erste Liebe zu dem Herrn Jesus nicht verlassen sollten. Was sagt in Offenbarung 2,10? Wir sollen in der Drangsal, sollen wir standhaft bleiben. In Offenbarung 3,2-3 sagt er, wir müssen Ehelehre ausmerzen, aufwachen und Buße tun. Und Offenbarung 3,8, wir sollen im Gottes Wort, sollen wir standhaft und ausharren, sollen wir das Ganze bewahren. Und die Frage für uns als Bibelgemeinde, tun wir das auch heute? Tun wir das? Wie sieht der Herr Jesus unsere Gemeinde? Und ich möchte ganz klar sagen, ja, die Gemeinden sind von dem Herrn Jesus Christus abhängig. Und gleichzeitig sehen wir auch immer wieder Verantwortung, auch von den Menschen, beziehungsweise von uns als Gemeinde selbst. Denn der Herr Jesus hat auch gesagt, so wie er es damals zur Gemeinde in Ephesus sagte, er kann den Leuchter dieser Gemeinde auch umwerfen. Das heißt, diese Gemeindeexistenz, die wir hier haben, könnte auch von dem Herrn Jesus umgeworfen werden. Die Frage ist, erachtet uns der Herr Jesus als treu? Wird er uns einmal loben, dass wir ihm treu geblieben sind? Wie sieht der Herr Jesus uns als Bibelgemeinde Gottes im Spiegel des Wortes Gottes? Und diese Frage müssen wir uns stellen als eine christuszentrierte Gemeinde. Denn auch wir werden an diesem Punkt kommen, dass wir geistlichen Niedergang auch erleben können, vielleicht sogar gar verursacht haben. Und wir sollten Buße tun an dem Punkt, wo es stattgefunden hat. Ich sage euch, nur so eine Gemeinde wird Bestand haben. Und so eine Gemeinde wird auch von dem Herrn Jesus die Kraft bekommen, um auch in diesen letzten Tagen auszuharren. Es ist unsere Verantwortung, dass wir uns dem Worte Gottes völlig hingeben, dass wir diesem Worte Gottes kompromisslos folgen. Nur so werden wir diesem geistlichen Niedergang in den letzten Tagen trotzen können. Doch damit wir einmal uns anschauen können, was meine ich damit? Was ist dieser geistliche Niedergang? Wollen wir einmal in den Versen 2 bis 5 nochmal besonders draufschauen. In den Versen 2 bis 5, ich lese sie nochmal vor, steht das Folgende. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wenn wir diesen Katalog durchgehen von diesen unterschiedlichen Kennzeichen des geistlichen Niedergangs, möge man am Anfang meinen, das trifft ja auf gottlose Menschen zu. Aber ich möchte ganz klar verdeutlichen, dass hier auch wir als Gemeinde ganz klar angesprochen werden. Und vielleicht meint der ein oder andere Mensch, damit habe ich ja eigentlich gar nichts zu tun. Das sind doch gar nicht meine Charaktereigenschaften. Aber wie schnell können sich solche Dinge einschleichen? Und sei es nur deswegen, weil ich hier in dieser Gemeinde bin. Als Gemeinde sollen wir dafür sorgen, dass auf der einen Seite dieser Sauerteig ausgefegt wird und auf der anderen Seite, das ist das, was Paulus uns so klar zeigen möchte, ist, dass es eher Lehrer gibt, die hier in die Gemeinden kommen, ob es hier ist und in anderen Gemeinden, die solche Dinge sogar hervorheben. Und diese müssen unbedingt identifiziert werden und diese müssen dann, so wie es am Ende des Verses in 5 heißt, sie müssen gemieden werden. Insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, sind es 18 Kennzeichen. 18 Kennzeichen, die Paulus wichtig sind. Er hat sie zwar nicht als 18 beschrieben, doch sind diese 18 sehr prägend dafür, in welcher Form eine Gemeinde einen ganz anderen Charakter annehmen kann. Zeitlich, will ich euch ganz klar sagen, werden wir heute nicht alle durchgehen können. Das müsste eine eigene Predigtreihe schon fast dazu geben, wo wir mal jeden einzelnen dieser Aspekte uns herausgreifen. Ich habe heute mir 5 von diesen rausgesucht, mit denen ich auch mal sprechen möchte, wo ich euch zeigen möchte, wo wir als Gemeinde konkret in der Verantwortung stehen oder dem Problem entgegengehen, das wir sehen können. Auch kann geistlicher Niedergang sich in unserer Gemeinde festsetzen. Und wenn das so sein sollte, und ich hoffe auch, dass wir durch Gottes Wort auch überführt werden, dass wir wahrhaftig an diesen Punkten Buße tun und dass wir ganz klar aufrichtig unser Leben, unsere Gemeinde hier ordentlich führen, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Selbstliebe haben wir gestern gerade im jungen Erwachsenenkreis so teilweise auch angesprochen. Die Bibel zeigt schon auf, dass wir uns als Menschen schon genug selbst lieben. Denn sonst, um es nochmal klar zu sagen, würdest du dich nicht selber ernähren, würdest dich pflegen. Es gibt schon ein gesundes Maß von Selbstliebe und ich bin nicht dabei, die Selbstliebe als Ganzes zu verurteilen, sondern ich glaube, dass Gott etwas wie Selbstliebe, etwas Natürliches in uns hineingelegt hat, dass wir natürlich, dass wir etwas essen, dass wir unseren Körper pflegen und so weiter. Es ist also keine Kunst, sich selbst zu lieben. Aber, und das hat sich so verändert, und das ist egal, ob es in der evangelikalen Bewegung ist, aber insgesamt in unserer Gesellschaft, hat sich der Gedanke mittlerweile sich so etabliert, dass wir uns nicht genügend lieben. Es muss einfach immer mehr sein. Und mittlerweile wurden Tausende von Büchern geschrieben, auch von vielen renommierten, Geistlichen, die wir auch heute kennen, die darüber sprechen oder nochmal betonen, dass wir uns noch viel mehr lieben müssen. So nach dem Motto, ich bin nicht genug. Ich muss erst einmal mich selbst lieben lernen. Ich verdiene mehr, ich bin mehr, ich brauche mehr. Und dabei findet diese Art von Theologie auch heutzutage immer mehr Abnehmer, weil sie genau das hören wollen, wonach ihre Ohren jucken. Und das hat mittlerweile schon die verschiedensten Auswüchse angenommen. Und es wird so in ganz, ganz vielen Gemeinden mittlerweile auch gepredigt. Aber diese Form von, und ich nenne sie mal, übersteigerte Selbstliebe, ist eine Ehelehre. Lass uns das mal wirklich nüchtern betrachten, denn die moderne Auffassung von Selbstliebe ist eigentlich unter dem Deckmantel, und so erkennen wir sie meistens nicht, ist eigentlich nur die Förderung von Egoismus, von Selbstsucht. Das, was für mich am besten ist. Und das wird immer weiter verstärkt. Und was ist das letzten Endes? Das ist Sünde. Seht ihr, wie perfide Sünde sich in der Theologie sich einschleichen kann und wie schnell es geht, dass mehr und mehr Gemeinden davon geprägt werden und diese schlimmen Dinge dann auch weiter fördern. Und ich möchte ganz klar machen, Selbstliebe macht dich zum Zentrum des Universums. Und um es damit auch galant zu sagen, damit stellst du dich selber über den Schöpfer. Weil was sagt die Bibel? Unser Blick sollte immer an erster Stelle auf Gott gerichtet sein. Er war es doch, der uns zuvor geliebt hat, bevor wir ihn jemals lieben konnten. Ich muss auf den schauen, der mich so sehr geliebt hat. Und es wundert mich nicht, wenn Jesus ganz klar sagt, du sollst deinen Herrn und Gott sollst du mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken sollst du lieben. Und sagt er dann an zweiter Stelle sollst du dich selbst lieben? Nein, der Herr Jesus sagt, an zweiter Stelle sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus weiß, dass es ein gesundes Verhältnis von Selbstliebe gibt. Denn es gibt ja immerhin Dinge, wo ich sage, das wäre mir eigentlich so wichtig. Aber das, was mir so wichtig ist, das soll ich auf den anderen transferieren. Ich soll ihn höher halten als mich selbst. Egoismus zieht schnell in Gemeinden ein. Und ich kann nur über mich selber sagen, wie häufig bin ich selber noch ein selbstsüchtiger Mensch. Aber glaubt mir, wenn wir eine Gemeinde wären, die immer den anderen höher hält, dann wären wir eine Gemeinde, die einander dient, so wie der Herr Jesus es vorgesehen hat. Überheblichkeit. Ein weiteres ganz großes Problem in den Gemeinden ist Überheblichkeit. Und um es ganz klar zu sagen, Überheblichkeit ist nichts anderes als Stolz. Stolz kann in vielen Stellen still sein, Überheblichkeit kann sich doch häufiger zeigen und kommt häufiger zutage. Und das ist etwas, und das möchte ich ganz klar sagen, ich werde hier auch gar keine Namen nennen, aber es sind schon Dinge, die sind mir aufgefallen. Und auch dort, ne, das betrifft mich genauso, nur um das nochmal ganz klar zu sagen, aber es passiert nicht selten, dass Geschwister meinen, dass sie besser sind als andere. Das würden sie so nicht sagen und auch vielleicht in den Gedanken wird man das so nicht direkt äußern. Aber ich möchte mal ganz klar zeigen, wie schnell sowas geht, dass wir überheblich sein können. Beispielsweise, weil du vielleicht etwas geistlich ergriffen hast, was dein Bruder oder deine Schwester in dem Moment nicht ergriffen haben. Da geht es ganz schnell, dass wir sagen, das hat er immer noch nicht ergriffen. Und wir kommen in so eine Perspektive hinein, ich bin ja höher, weil ich das schon ergriffen habe. Wie schnell geht das, überheblich über bestimmte Dinge zu sein? Oder wie steht es mit der Sünde? Wenn es vielleicht eine Sünde gibt, die ein Bruder oder eine Schwester tun und du dann sagst, boah, das kann ich absolut nicht fassen und du dich selber darüber stellst, weil du sagst, ich habe ja mit dieser Sünde kein Problem, dann stellst du dich eigentlich damit über deinen Bruder oder deine Schwester. Wir müssen unglaublich vorsichtig sein. Was hat der Herr gesagt? Wir sollen einander anspornen, dass wir heilig gemeinsam wandeln. Wenn wir einen Bruder oder eine Schwester haben, die in bestimmten Sünden verfallen sind, dann sollten wir vielmehr ihnen helfen, ihre geistliche Last zu tragen, damit wir ordentlich zurechtkommen, anstatt diejenigen zu verurteilen, die an diesem Punkt stehen. Das ist das, was die Bibel mit Überheblichkeit meint. Diese Überheblichkeit hat damals in der Gemeinde zu Korinth dazu geführt, dass man einige Geschwister nachher ans Abstellgleis gepackt hat, weil diese nicht in Zungen reden konnten. Und Paulus kritisiert das scharf und sagt, warum tut ihr das? Warum überhebt ihr euch denn so sehr, wenn Gott es ist, derjenige, der euch die Gaben gegeben hat? Warum macht ihr das? Leider gibt es heute viele Ehelehrer, die nach wie vor ganz klar das hervorheben, die bestimmte Gaben hervorheben, die sich selber höher stellen, die sich selber sagen, ich bin viel besser als du. Es vielleicht nicht zu äußern, aber es in ihrem Herzen denken. Soll ich euch sagen, was wir eigentlich alle benötigen? Wir müssen alle viel mehr abnehmen und Christus muss an uns zunehmen. Und es ist ganz egal, in welchem Stand du gerade dort bist, das sollte unsere Theologie sein. Wir wollen, dass wir gemeinsam mit dem Herrn Jesus Christus zunehmen. Lass uns, egal wo wir gerade geistig stehen, uns im Glauben anspornen. Und ich glaube mir, an so etwas hat der Herr Jesus wirklich sein Gefallen. Lästerung. Auch Lästerungen stellen für viele Gemeinden ein großes Problem dar. Und auch das ist nicht selten bei uns hier in dieser Gemeinde vorgekommen. Es passiert uns schnell, dass wir mit einer anderen Person über eine andere Person reden. Dabei gilt ja für viele Christen, es ist kein Lästern, es ist nur ein kritisches Erörtern. Doch ich möchte dich mal das Folgende fragen. Meinst du, es hilft deinem Bruder oder deiner Schwester, wenn du so über sie redest? Ihr kennt diese Sätze, ihr kennt auch diese Geschichten, dieses schau mal, was die anhat. Oder hast du gehört, was er gemacht hat? Oder hast du mitbekommen, wie er mit seiner Familie umgegangen ist und dann sogar richtige Urteile darüber gesprochen werden? Aber dieses Einfache, nur mit den Leuten über andere Leute zu reden, sorgt sehr häufig dafür, dass wir lästerlich über diese Menschen urteilen. Und das ist schändlich. Das ist schändlich für dich und es hilft dem anderen einfach nicht. Und ich möchte dich das Folgende fragen, wenn du auch gerne darüber redest, über andere Menschen, wie sie sich geistig verhalten und vielleicht das ein oder andere Mal auch lästerst. Darf ich dir diese Frage stellen? Würdest du über diese Person immer noch so reden, wenn diese Person mit dir in diesem Raum anwesend wäre? Das ist eine gute Frage. Würde ich immer noch so reden? Warum sprichst du die Person nicht direkt an, anstatt mit anderen darüber zu reden? Und wenn du wirklich ernstliche Bedenken hast und du kannst vielleicht gerade es nicht in Liebe kommunizieren oder weißt nicht, wie du es ansprechen sollst, dann wollen zumindest wir auch als geistliche Leiter der Verantwortung nachkommen, wenn es wirklich etwas Drastisches, Schlimmes ist, dass wir vielleicht mit dem Bruder oder mit der Schwester reden. Warum sich selber versündigen an diesem Punkt? Lästern ist genauso ein Anzeichen von geistlichem Niedergang und durchzieht Gemeinden, auch unsere Gemeinde. Ich habe bereits im Vorwege ja auch geklärt, dass unsere Gesellschaft zunehmend das biblische Verständnis einer Familie weiterhin verändert. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Arten von Familien, sie werden gesellschaftlich auch so hervorgehoben. Es gibt die Patchwork-Familien, die Regenbogen-Familien, geschiedene Familien, Alleinerziehende, die alleine ihre Kinder ziehen müssen. Aber ich möchte ganz klar sagen, auch wenn du vielleicht nicht alle Begriffe kennst, aber es ist einfach unabhängig, es ist nicht der Bibel zuständig mehr. Man hat sich dazu natürlich geäußert, dass es homosexuelle Pärchen geben müssen, die wiederum die Kinder ziehen. Aber so hat es Gott nicht vorgesehen. Und die Geschlechterrollen ändern sich mittlerweile heute. Für Kinder ist es nicht mehr ganz genau ersichtlich, wer ist jetzt eigentlich Vater und wer ist Mutter. Und wichtig, das ist unglaublich nötig für eine gesunde geistliche Entwicklung und Beziehung. Erziehung, wie Gott es vorgesehen hat, kennt die Welt nicht. In der Welt geht es darum mittlerweile, die Kinder müssen sich völlig frei entfalten können. In allen Dingen, egal ob geistlich, ob sexuell oder auch gesellschaftlich. Alles muss für sie frei sein. Und wisst ihr, mir ist das aufgefallen, das ist auch so perfide, es schleicht sich immer klein ein. Aber man wendet sich nach und nach immer weiter von Gottes Wort ab. Dass man sagt, wenn Gott sagt zum Beispiel, wir sollen unsere Kinder züchtigen, dass man schnell sagt, ach, das ist schon okay, wir lassen das so ein bisschen laufen und so weiter. Gott hat schon eine ganz klare Planung auch, wie man Kinder erziehen soll. Es verwundert mich deswegen keineswegs, dass auch die Kinder ihren Eltern immer ungehorsamer werden. Aber das war von Gott niemals so vorgesehen. Aber ich möchte ganz klar sagen, an erster Stelle trifft die Schuld nicht die Kinder oder die Jugendlichen. An erster Stelle trifft die Schuld die Gesellschaft, die Bildungseinrichtungen, aber die Eltern selber. Und gerade traurig macht es mich dann, wenn wir gerade auch als geistliche Eltern und leibliche Eltern uns diesem Wege nicht annehmen und dem nachkommen. Aber das soll nicht bedeuten, dass ich heute sage, dass alle Kinder und Jugendliche frei von Schuld sind. Denn wenn die Kinder auch die Bibel kennen und wissen, was der Herr Jesus auch im Leben möchte, machen sie sich auch damit schuldig. dann, wenn sie zumindest das Bewusstsein dafür haben. Wir können Irrlehre ganz klar heutzutage identifizieren, wenn Christen von biblischen Erziehungsweisen abweichen. Die Bibel spricht unter anderem davon, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, 2. Mose 20, 12. Dass wir unseren Eltern gehorsam sind, 2. Timotheus 3, 2. Dass wir ihnen Respekt erweisen, 2. Mose 12. Auf Unterweisungen hören, Sprüche 1, 8. Und uns auch um die Eltern kümmern sollen, 2. Korinther 12, Vers 14. Und das sind einfach nur ein paar Dinge, die ich hier angesprochen habe. Aber das sollen auch unsere Kinder nach wie vor beherzigen. Das ist der letzte Punkt, den ich aus diesem Katalog rausnehmen möchte, ist Unversöhnlichkeit. Auch die Unversöhnlichkeit kann einen großen Stellenwert in einer Gemeinde annehmen. Und sind wir ehrlich, wir wissen es, wir werden natürlich, bis der Herr Jesus wiederkommt, werden wir immer wieder mal auch in Konflikte kommen. Es wird vielleicht auch Streitsituationen geben. Das ist traurig. Leider kommt es häufig zu Streitigkeiten, zu Hass und auch zu Lästerung, wie wir schon angesprochen hatten. Wir versündigen uns gegen Gott, wir versündigen uns an unseren Geschwistern. Aber wenn jemand etwas Falsches getan hat, und dazu gehört manchmal viel Courage, sollten wir doch eigentlich den anderen um Verzeihung bitten, richtig? Ich weiß, dass es auch diese Situation gab, dass hier Menschen kamen, die wirklich um Verzeihung gebeten haben. Und was sollen wir dann tun? Wir sollen uns mit demjenigen versöhnen. Wie oft? 7 mal 70. Unendlich mal eigentlich. So will es der Herr Jesus. Und wisst ihr, die Logik ist einfach. Der Herr Jesus hat uns vergeben. Und er vergibt uns sogar noch heute, wenn wir sündigen. Und sein Werk ist ein ewiges Erlösungswerk. Er hat uns für immer durch ihn mit dem Vater im Himmel versöhnt. Unversöhnlichkeit ist also dem Charakter Gottes völlig entgegengesetzt. Darüber hinaus ist es wichtig zu erwähnen, dass Unversöhnlichkeit sehr häufig zu Verbitterung führt. Und das kann wiederum ganz schlimme und neue Ausmaße dann auch nehmen. Deswegen möchte ich dich auch darum bitten, wenn du an diesem Punkt stehst und du hast auch heute vielleicht jemanden, wo du sagst, ich kann ihm einfach nicht verzeihen, ich kann ihr nicht verzeihen, was sie mir angetan hat, dann würde ich dich doch vielmehr darum bitten, ein geistliches Gespräch wirklich zu suchen. Dass wir uns hinsetzen können, dass wir uns angucken, wie der Charakter des Herrn Jesus war. Dass der Herr Jesus uns verziehen hat. Und was meint ihr, was haben wir für eine Riesenlast auf uns genommen? Was haben wir nicht alles gegen den Herrn Jesus getan? Und wie kann Gott uns heute so sehr lieben, dass er uns durch seinen Sohn Jesus Christus alles vergeben hat? Und wisst ihr, diese Kraft, die ist an uns allen mächtig. Nicht, dass wir sie runterreden. Diese Kraft, die der Herr Jesus selber hatte, als er selber noch an dem Kreuz von Golgatha hing, und dass er trotzdem in den schlimmen Stunden, in denen er stand, trotzdem die Menschen gesehen hatte, die um ihn herum waren, die ihn an dieses Kreuz gebracht haben. Und trotzdem noch sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Kraft, die der Herr Jesus hatte, weil er natürlich Gott ist, aber wir natürlich auch durch den Heiligen Geist, Gott selbst in uns ist, haben genau die gleiche Kraft. Selbst die schlimmsten Dinge, die sie uns antun, dass wir sie durch Gottes Kraft verzeihen können. Aber egal, ob es Selbstliebe, Geldgier, Überheblichkeit, Lästerung, Undankbarkeit, Unheiligkeit, Lieblosigkeiten sind, sie haben alle nichts hier in dieser Gemeinde Gottes verloren. Und das ist ein geistlicher Kampf, den wir kämpfen müssen. Und das ist eine Verantwortung eines jeden einzelnen Schäfchens, was heute hier ist oder zu dieser Gemeinde gehört. Dass wir die Welt nicht in unsere Gemeinde holen, sondern uns von der Sünde uns komplett fernhalten. Und Paulus gibt uns jetzt ein Beispiel dafür, was wir unbedingt tun müssen. Wir müssen einen ganz bestimmten Typus von Menschen, einen vermeintlichen Christen, müssen wir ganz dringend meiden. Und den gucken wir uns einmal an. Und zwar spricht Paulus von Heuchlern bzw. von Irrlehrern. Und ich möchte mit uns nochmal ganz klar durchgehen, was will Paulus uns hier sagen und warum sagt er, diese sollen wir gerade meiden. Es gibt einen Typus von vermeintlichen Christen, welche Paulus in aller Schärfe kritisiert. Irrlehrer, die einen schlechten Charakter haben. Und in den Versen 5 bis 9 sehen wir, dass diese einen äußeren Schein von Gottesfurcht haben, aber in Wirklichkeit Gottes Kraft verleugnen. Und wenn ihr euch vielleicht noch an meine Predigt von vor ein paar Monaten euch erinnert, da habe ich nochmal ganz klar gezeigt, wie können wir Ehelehre identifizieren. Hier ist es an dem Predigttext im 1. Timotheus 6, Vers 3 gewesen. Aber es ist wichtig für uns, damit wir es nochmal verstehen. Ehelehrer verbreiten an allererster Stelle falsche Lehre. Wenn wir uns jetzt diesen Katalog angucken und merken, da ist jemand, der gerade das weiter verstärkt, zum Beispiel das Thema Selbstliebe, können wir sozusagen jetzt identifizieren, das ist ein Ehelehrer. Das ist eine falsche Lehre. Wenn man dann mit diesen Ehelehrern dann spricht, eine zweite Sache, die sie identifizieren, ist, dass sie die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus nicht annehmen werden. Und das sehen wir auch bei vielen Menschen, die sich sofort dagegen wehren, die das nicht annehmen wollen. Kann sein, dass sie es vielleicht später annehmen, aber vom Grunde eigentlich nicht annehmen, sind es Ehelehrer. Sie widerstehen der Wahrheit Gottes. Und dann drittens, Ehelehrer verwerfen die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht. Und dann hatte ich euch ja nur als vierten Punkt, das habe ich jetzt hinzuergänzt aus unserem Predigttext, Ehelehrer können wir an ihren Werken des Fleisches erkennen. Das anhand unseres Predigttextes. Viele dieser Ehelehrer sind selbstsüchtig, prahlerisch, geldgierig, arrogant, unversöhnlich, schrecken vor nichts zurück. Und am schlimmsten, und das ist das Allerschlimmste, was es überhaupt gibt, Gott ist ihnen eigentlich gleichgültig, obwohl sie von außen so betrachtet aussehen, als wäre Gott das Wichtigste für sie. Weil letzten Endes das Folgende über sie steht, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und so sehen wir, dass viele schlechte Vorbilder heute in den Gemeinden predigen, schlechte Vorbilder für ihre Schäfchen werden und sie reißen diese gar in den geistlichen Abgrund, wenn sie noch nicht vorher einmal an den Herrn Jesus Christus glauben. Und das ist der Punkt, wo mich dieser Predigttext am allerstärksten selbst getroffen hat. Und ich möchte diese Worte ganz klar auch in unsere geistliche Leiterschaft auch heute auch mitgeben an uns, die wir auch Brüder sind, die diese Gemeinde auch leiten. Wir stehen in der Verantwortung, dass wir die Gemeinde Gottes leiten sollen. Aber ich habe mich wirklich selber gefragt, und das möchte ich euch genauso auch, dass wir das einmal in unseren Herzen, in unserem Kopf nochmal durchgehen. Sind wir auch so? Lieben wir das Vergnügen mehr als unseren Herrn und Heiland? Können wir hier auch natürlich eine große Show abliefern, aber letzten Endes verleugnen wir in Wirklichkeit Gottes Kraft? Stehen wir in der Gefahr, heute auch zu Ehelehrern zu werden? Und das sind mahnende Worte. Und diese mahnenden Worte haben mich, während ich diesen Predigtext gelesen hatte, so stark getroffen, dass ich wirklich selber gesagt habe, Herr Jesus, es tut mir leid, an dem Punkt, wo ich selber zum Beispiel mein eigenes Vergnügen über deine Gemeinde gestellt habe. Ich möchte wirklich, das ist ein großer Wunsch, dass wir aufeinander aufpassen. Und dass wir die Kraft Gottes nicht runtersetzen, denn er hat alle Macht dieser Welt. Er kann so viele Dinge tun. Und dass wir uns wirklich dort auf die Knie begeben, wo wir einen falschen geistlichen Schritt eingeschlagen haben. Mir tut es also nicht nur vor Gott, sondern auch vor euch als Gemeinde leid, wenn ich andere Dinge über Gott oder euch gestellt habe. Und ich hatte wirklich ein großes Bedrängnis in meinem Herzen, eine Bürde da drin, dass ich hier nicht als jemand stehe, der sich sagt, ich bin sowas von heilig und ich lebe auch sowas von groß, das könnte den Eindruck vielleicht erwecken. Ich möchte kein Heuchler sein, aber ich möchte trotzdem dem Herrn Jesus nachfolgen mit Herzen. Wir sind so abhängig in dieser Gemeinde von Gottes Kraft. Ohne sie könnten wir hier gar nichts tun. Ohne sie wäre das hier überhaupt gar nicht möglich. Es ist alleine Gott, der diese Dinge getan hat. Und es scheint uns so nicht immer so leicht, dass wir diese Ehelehrer tatsächlich identifizieren können. Doch ich hoffe wirklich, dass wahre geistliche Leiter an dem Punkt, wo sie abgedriftet sind vom Worte Gottes, dass wir umkehren und dass wir uns Gott zuwenden. Deswegen, liebe Gemeinde, wir benötigen euer Gebet. Wir benötigen es so dringend, dass ihr für uns betet, dass wir unseren Wandel auch weiterhin führen in unserem Herrn Jesus Christus. Wir müssen aber gleichzeitig dafür beten, dass der Herr Jesus uns immer wieder die Augen öffnet. Dort, wo Ehelehre in diese Gemeinde hineinkommt, dass wir sie identifizieren Und dass wir ganz klar auch dort, wo Ehelehre ist, dass wir sie meiden. Und vor allen Dingen auch gerade vor Menschen, die äußerlich einen Schein von Gottesfurcht haben, aber in Wirklichkeit Gottes Kraft verleugnen. Möge der Herr uns schützen auch davor. Paulus kannte einige von diesen Personen und deswegen benennt er sie nicht nur in dem ersten Timotheusbrief, sondern auch in diesem zweiten Timotheusbrief benennt er sie namentlich. Das sind Ehelehrer, die verführen die Gläubigen und bringen sie in ganz andere Fahrwasser. Und auch wenn sie zu Lebzeiten nicht als solche jemals identifiziert werden, wird es einmal diesen Tag geben, da sind auch diese letzten Tage einmal vorbei. Und alles wird einmal offenbar sein. Dann wird aufgezeigt, welche Menschen die Gläubigen verführt haben. Und ich möchte nur ganz klar auch daran erinnern, dass der Herr Jesus mahnt, dass es besser für sie, dass man ihnen einen Mühlstein um den Hals bindet und sie ins Wasser wirft, als in die Hände des lebendigen Gottes am Ende zu geraten. Traurigerweise sind es gerade diese Ehelehrer, die gerade auch so in unserem Predigttext leichtfertige Frauen verführen. Es sind Frauen nach dem Vers 6, die niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, sie werden niemals wirklich errettet von dem Herrn Jesus Christus, weil sie ständig umhergetrieben sind. Sie tragen eine so große Sündenlast und daher sind sie emotional sowie geistlich schnell manipulierbar. Frauen, die von einer Lehre zur nächsten laufen, eventuell, weil sie offen sind für spirituelle, für geistliche Kräfte, die sich der Homöopathie und anderen Dingen zuwenden, eigentlich so viel lernen wollen und doch niemals zu der Erkenntnis kommen werden, dass der Herr Jesus Christus der einzige Weg ist. Und diese Mitschuld tragen diese Ehelehrer, welche nichts anderes sind als reißende Wölfe. Doch vor Gott wird dieses einmal alles offenbar werden. So wie einst auch die Magier am Hofe des Pharaos mit Mose kämpften und ihre Torheit am Ende offenkundig wurde, so wird die Torheit dieser Ehelehrer einmal offenbar werden. Und nach jüdischer Überlieferung übrigens, steht so nicht der Bibel, wird aber vom Judentum bis heute so überliefert, heißt es, dass diese beiden Magier, Jannes und Jambres, sogar mit den Israeliten übergegangen sein sollten, dass sie mit ihnen durch das Schilfmeer hindurchgelaufen sind und nachher an dem Götzendienst, als sie das goldene Kalb angefertigt haben, Mittäter dieser Geschichte waren. Ihre Taten wurden aber am Ende offenbar und diese beiden Magier sind genauso wie die anderen Götzendiener dort umgekommen. Und sie werden bis heute einen schlechten Beigeschmack haben, wenn wir über sie diese Dinge lesen. Es wird einmal jedem bekannt sein, dass alle geistlichen Ehelehrer untüchtig zum Glauben waren, dass sie Gottes Kraft leugneten, dass sie eine verdorbene Gesinnung besaßen, so wie es bei Jannes und Jambres auch der Fall war. Ihre Taten werden nicht unbestraft bleiben und jeder wird am Ende ihre Torheit auch noch sehen. Aber wenn wir heute es schaffen, das zu identifizieren, wenn der Herr Jesus uns den Blick dafür öffnet, was heißt es dann, wie heißt es im 2. Timotheus 3,9? Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Ja, danke schön für den Vers. Wir kommen aber hier zu dem Kernpunkt des Timotheusbriefes, um zu gucken, was will Paulus in diesen letzten Worten, die er noch möglich jetzt den Timotheus schreibt, was will er damit zum Ausdruck bringen? Und er zeigt uns hier einen Höhepunkt innerhalb dieses Textes, dass er sagt, es wird einen widerlichen, einen schlimmen geistlichen Niedergang geben. Aber du, Timotheus, wisse darum, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Deswegen, Timotheus, umso mehr musst du zugerüstet werden. Ich muss es dir noch einmal sagen, Herr, ich muss es dir noch mal bekräftigen. Er sagt Timotheus hier, Timotheus, du musst das Wort Gottes bewahren, komme, was wolle. Timotheus, du wirst sehen, es wird Widrigkeiten geben, weil du ein Streiter Jesu Christi bist, aber du sollst diese Widrigkeiten erdulden. Timotheus, du musst an dem Worte der Wahrheit bleiben. Timotheus, du musst die Ehrlehrer meiden. Du musst dich von der Ungerechtigkeit abwenden. Du sollst Streitfragen zurückweisen. Du sollst denjenigen nachfolgen, deinen geistlichen Vorbildern, die dir in Lehre und Lebensführung zuvor gewesen sind. Und das ist das, was mein Vater letztes Mal schon gesagt hat. Du musst festhalten an Gottes wahrhaftigem Wort. Es wäre sonst unmöglich, diesen geistlichen Niedergang zu bekämpfen. Timotheus, behalte das im Herzen. Und ich möchte ganz klar sagen, wir nennen uns hier Bibelgemeinde Hamburg. Wir sind eine Bibelgemeinde. Für was? Weil das Wort eigentlich unser Fundament sein sollte. Und das, was Paulus Timotheus geschrieben hat, gilt auch uns heute. Ich könnte genauso hinsetzen, Bibelgemeinde Hamburg, bewahre das Wort Gottes. Meide die Ehelehrer, folge deinen geistlichen Vorbildern nach, halte fest an dem wahrhaftigen Worte Gottes. Gerade in Zeiten dieses geistlichen Niedergangs muss unsere Orientierung darauf liegen, dass wir dem Worte Gottes nach wie vor kompromisslos folgen. Aber das könnte für uns bedeuten, dass wir Widrigkeiten erleben werden, weil natürlich die Gesellschaft oder die Welt dagegen streitet. Der Satan wird das sicherlich nicht toll finden, wenn wir uns diesem Weg anschließen. Aber ich möchte euch eine klare Sache sagen. Wenn wir das beherzigen als Bibelgemeinde, dann werden wir keine bekannte Gemeinde sein. Dann werden wir keine anerkannte Gemeinde in der Welt sein. Wir werden auch nicht von der Welt geliebt werden. Aber soll ich euch was sagen, wenn wir das in unserem Herzen beherzigen, dann wird der Herr Jesus sein Wohlgefallen an dieser Gemeinde haben. Und das ist das, was zählt. Falls euch das aufgefallen ist, der Herr Jesus kam bis jetzt wenig vor. Aber der Herr Jesus ist unser Alles. Und ich möchte auch wirklich auf das Wichtigste hindeuten, was unser Predigttext vielleicht nicht behandelt, aber eigentlich die wichtigste Wahrheit in dieser ganzen Geschichte ist. Wir haben so viel über Verantwortung heute gesprochen, so viel, in welcher Form wir diesen Kampf gegen den geistlichen Niedergang bekämpfen können. Wir haben verstanden, dass wir als Gemeinde ausharren müssen. Es kommen Widrigkeiten, aber das Kernstück unseres ganzen Glaubens ist und bleibt der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus, der Bewahrer seiner Gemeinde, der Bewahrer auch in Zeiten des geistlichen Niedergangs. Hier kommt die Rolle unseres Herrn Jesus Christus in besonderer Weise nochmal zu sprechen. Wenn auch unsere Gemeinden heutzutage fehlerhaft sind, auch unsere Gemeinde, so häufig wir verfehlen, Gott kann nicht verfehlen, er kann es nicht. Das ist auch der Grund, warum Jesus hier auch in unserem Text hier, den ich aus Matthäus 16, 18 rausgesucht habe, er muss es einfach Petrus oder auch den Jüngern sagen und letzten Endes sagt es ja allen, die jetzt dieser Gemeinde Gottes dazugehören. Er sagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und was sagt Jesus? Er sagt, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Warum? Weil der Herr Jesus Christus seine Gemeinde bewahrt. Dadurch, dass er uns teuer erkauft hat mit seinem eigenen Blut. Es wird niemals geschehen, dass die wahrhaftige Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, zu der und ich zählen, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, dass sie jemals von diesem Totenreich überwältigt wird. Der Herr Jesus Christus hat alles für uns erbracht. So dass wir letzten Endes auch als Gemeinde, wenn wir auch treu natürlich bleiben, aber auf der anderen Seite sehen wir, wie der Herr uns dorthin leitet zu unserem Endziel. Der Herr Jesus ist unser Kompass. Er ist unser Weg. Er ist genauso unser Ziel. Er ist unsere Karte. Er ist das Wort, er ist das Wort selbst. Und er bringt uns am Ende zu ihm selbst. Jesus Christus bringt uns an das Ziel. Eine weltweite Gemeinde, die einmal in der Ewigkeit für immer zusammenkommen wird. Zu einem Zeitpunkt in dem Himmel, wo es kein Geschrei, kein Leid mehr geben wird, auch der Tod nicht mehr sein wird. Da bringt uns der Jesus, der Herr Jesus hin, weil er der Bewahrer der Gemeinde ist. Er wird uns auch durch die harten Fahrwasser dieser letzten Tage begleiten, weil der Herr Jesus, wie ich sagte, mit seinem teuren Blut uns erkauft hat. Deswegen umso mehr sollen wir, auch so wie Jesus das in seinem Sendschreiben auch an Philadelphia verdeutlicht hat, deswegen umso mehr standhaft ausharren. Ich möchte mit den Worten schließen, die mich so erfreulich noch am Ende dieser Predigt, auch als ich sie geschrieben hatte, mich selber so viel Freude gegeben hat. In einem Anblick gerade in diesen Zeiten dieses geistlichen Niederganges. Die stehen hier nicht mit drauf, die stehen mit 1. Petrus 1, 3 bis 5. Ich habe sie noch am Ende hinzugefügt, weil sie mich so ermutigt haben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Und jetzt hört zu, was dort steht. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden, wann? In der letzten Zeit. Das wird der Herr Jesus tun. Er wird uns auch in diesen letzten Tagen, zu dieser letzten Zeit, wird der Herr Jesus uns bewahren. Amen. Ich bete noch einmal mit uns. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, es macht mich so klein, Herr, wenn ich das betrachte, Herr. Du siehst, wie groß die Probleme sind, Herr, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt hat, wo Gemeinden hingehen. Du siehst aber unsere eigene Gemeinde an, Herr. Wir sind überhaupt nicht frei, Herr, von all diesen Kennzeichen dieses geistlichen Niederganges, Herr. Und wir können dich wirklich nur inständig darum bitten, Herr, dass du uns vergeben mögest, Herr, wo wir einen anderen Weg eingeschlagen haben, Herr. Wir brauchen dich dringend, Herr. Wir müssen bekennen, Herr. Aber gleichzeitig sollen wir mit großer Hoffnung erwarten, Herr, dass du deine Gemeinde einmal abholen wirst, Herr. Dass wir einmal in der Ewigkeit mit dir sein werden. Und wir dürfen darauf vertrauen, Herr, dass du deine Gemeinde bewahrst, Herr, die es wirklich ernst mit dir meinen. Du bewahrst sie, weil du Gott bist, Herr. Danke, Herr, dass wir es nicht in menschliche Taten irgendwie, ja, dass wir uns da hineinversetzen müssen, sondern dass wir am Ende trotzdem immer wieder freudig erwarten dürfen, dass dir alle Macht dieser Welt gegeben sind. Und deswegen bitte ich dich umso mehr, Herr Jesus Christus, mögest du uns weiterhin anleiten, da, wo wir vom Wege abgewichen sind, uns vergeben, Herr, uns auf richtige Spur setzen. Und mögen wir wirklich bis zum Ende hin eine Gemeinde sein, die Wohlgefallen in deinen Augen findet. Denn ohne dich, Herr Jesus, wäre das alles unmöglich. Aber mit dir, Herr, ist dies alles möglich. Wir wollen dich loben und dich preisen, dir noch einmal danken von ganzem Herzen. Und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.